Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 8. April 2022, gleich dem 19. Farvardin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Einmalige Gelegenheiten«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Entwicklungen rund um die Achse des Widerstandes im Jahr 1400«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Diplomatie und Dialog, bester Weg zur Lösung der Ukraine-Krise. Ansarullah, Rücktritt des ehemaligen jemenitischen Präsidenten beendet UN-Unterstützung für Aggressoren. Pakistans oberstes Gericht stellt aufgelöstes Parlament wieder her. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Diplomatie und Dialog, bester Weg zur Lösung der Ukraine-Krise. Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian zufolge seien der Rückgriff und Diplomatie und die Förderung des Dialogs der beste Weg, um die aktuelle Krise in der Ukraine zu lösen. Er bekräftigte die Ablehnung der Islamischen Republik gegen Krieg in jedem Teil der Welt. Amir Abdullahian machte die Bemerkungen in einem Telefonat am Donnerstag mit seinem serbischen Amtskollegen Nikola Salaković, bei dem die beiden Seiten die bilateralen Beziehungen sowie die wichtigsten internationalen Entwicklungen besprachen, einschließlich der laufenden russischen Militäroperation in der benachbarten Ukraine. In Bezug auf die jüngsten Schritte der von den USA geführten Nordatlantik-Vertragsorganisation NATO in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, sagte der iranische Außenminister, dass der diplomatische Weg, der Dialog und die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Krieges der greifbarste Weg zur Beilegung der Ukraine-Krise seien. Der iranische Top-Diplomat bekräftigte auch, dass die Islamische Republik Krieg und die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen Länder ablehne. An anderer Stelle in seinen Ausführungen reflektierte Amir Abdullahian die Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt mit dem Ziel, das wegweisende Abkommen Irans mit den Weltmächten von 2015 wiederherzustellen, und sagte, Iran ist entschlossen, durch die Wiener Gespräche eine gute, starke und dauerhafte Einigung zu erzielen. Anstatt überzogene Forderungen zu stellen und die Gespräche zu verlangsamen, muss die amerikanische Seite realistisch vorgehen, sagte der iranische Spitzendiplomat. Der serbische Außenminister erklärte seinerseits, sein Land unterstütze den Schutz der territorialen Integrität der Ukraine und glaube an einen diplomatischen Weg zur Förderung des Friedens in der Region. Selaković äußerte auch die Hoffnung, dass die Wiener Gespräche in naher Zukunft zu einem entscheidenden Abschluss kommen werden. Ansarullah, Rücktritt des ehemaligen jemenitischen Präsidenten beendet UN-Unterstützung für Aggressoren. Als der im Exil lebende frühere Präsident des Jemen offiziell seinen Rücktritt ankündigte, sagte die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarullah, dass dieser Schritt die Vereinten Nationen ihrer Entschuldigung beraubt hat, die Angreifer in dem siebenjährigen Krieg unter Führung der Saudis weiter zu unterstützen. Die Scheinregierung von Abed Rabu Mansur Hadi ist zu Ende, erklärte Ansarullah-Sprecher Mohammed Abdussalam am Donnerstagabend über seinen Twitter-Account. Diese Entwicklung hat Vorwürfe der Länder widerlegt, die den Jemen unter dem Vorwand angegriffen haben, Putschisten gegen ihn zu konfrontieren, sagte Abdussalam. Er fügte hinzu, die internationale Gemeinschaft und die UN haben keine Entschuldigung mehr, den Begriff international anerkannte jemenitische Regierung weiter zu verwenden, um die jemenitische Nation zu massakrieren und eine strenge Blockade des arabischen Landes durchzusetzen. Abdussalam kritisierte auch die von Saudi-Arabien veranstalteten Gespräche über den Jemen-Konflikt und sagte, die Zukunft des arabischen Landes werde nur vom jemenitischen Volk bestimmt. Die jemenitische Nation interessiert sich nicht für die Gespräche, die von illegalen Parteien gesponsert werden. Die einzige Option für die von Saudi-Arabien geführte Koalition zur Förderung des Friedens besteht darin, die Angriffe zu stoppen, ihre Blockade aufzuheben und ihre Streitkräfte abzuziehen. Ansonsten sind Bemühungen zur Beilegung des Konflikts nichts als verzweifelte Versuche, Söldner neu zu gruppieren und sie zur Eskalation der Spannungen einzusetzen, fügte der Ansarullah-Sprecher hinzu. Pakistans oberstes Gericht stellt aufgelöstes Parlament wieder her. Pakistans oberstes Gericht hat entschieden, dass die kürzlich erfolgte Blockierung eines Misstrauensvotums zum Sturz von Premierminister Imran Khan und die anschließende Auflösung des Parlaments verfassungswidrig waren. Ein Gremium aus 5 Richtern am obersten Gerichtshof Pakistans erklärte am Donnerstag, dass das Unterhaus des Parlaments rechtswidrig aufgelöst worden sei und befahl der Kammer, erneut zusammenzutreten, um ein Misstrauensvotum abzuhalten, bei dem Khan wahrscheinlich aus dem Amt entlassen wird. Das Gericht sagte, dass alle Anweisungen von Khan, einschließlich der Auflösung der Nationalversammlung, des Unterhauses des Parlaments rückgängig gemacht wurden, als es die Wiederherstellung des aufgelösten Hauses anordnete. Das Urteil könnte das vorzeitige Ende von Khans Amtszeit bedeuten, da er sich nun am Samstag einem Misstrauensvotum stellen muss. Eine vereinte Opposition sagt, sie habe genug Stimmen, um Khan zu stürzen und die Macht zu übernehmen. Das oberste Gericht erhielt eine Reihe von Petitionen, nachdem sich der stellvertretende Sprecher des Unterhauses des Parlaments geweigert hatte, einem Misstrauensantrag der gemeinsamen Opposition gegen die Khan-Regierung stattzugeben. Der stellvertretende Sprecher erklärte den Antrag für verfassungswidrig und sagte, er sei Teil einer Verschwörung ausländischer Mächte, um sich in Pakistans Demokratie einzumischen. Gleichzeitig löste Präsident Arif Alvi auf Anraten des Premierministers das Parlament auf. Khan hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, hinter einer Parlamentsdebatte über den Misstrauensantrag zu stehen und sagte, der Schritt sei ein Versuch eines Regimewechsels, der von Washington unterstützt werde. EU. Israel muss Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser vor Siedlergewalt ergreifen. Die Europäische Union hat Israel aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser und ihres Eigentums zu ergreifen und brachte ihre tiefe Besorgnis über die zunehmende Gewalt extremistischer Siedler im besetzten Westjordanland zum Ausdruck. Nach dem humanitären Völkerrecht müssen die israelischen Behörden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Palästinenser und ihr Eigentum vor Siedlergewalt zu schützen, sagte die EU-Delegation. Die Äußerungen kommen im Gefolge eines Siedlerangriffs im südlichen Westjordanland. Die Delegation sagte, sie sei besorgt über die jüngste Gewalt von Siedlern im Dorf At-Tuwani, südlich der Hügel von Al-Kahlil, Hebron, die gegen palästinensische Einwohner und Menschenrechtsverteidiger verübt wurden. Am 4. April begleiteten 2 Aktivisten einer israelischen Interessenvertretung einen palästinensischen Hirten und seine Schafherde auf privatem palästinensischem Land, als mehr als 1 Dutzend Siedler anfingen, sie zu belästigen und zu bedrohen. Das ist völlig inakzeptabel, sagte die EU. Jeder hat das Recht, sich einzeln und in Gemeinschaft mit anderen an friedlichen Aktivitäten gegen Menschenrechtsverletzungen und Grundfreiheiten zu beteiligen. Siedlergewalt ist in den besetzten palästinensischen Gebieten weit verbreitet. Gewalttaten und Vandalismus, die von israelischen Siedlern gegen Palästinenser und ihr Eigentum begangen werden, haben in den letzten Jahren zugenommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Fronten bewegen sich in der Ukraine. Es gibt beiderseitige Entgegenkommen und einen teilweisen russischen Truppenrückzug im Norden und Nordosten. Das Problem ist, dass das bankrotte Washington seine Jagd nach realen Werten wie Bodenschätzen nicht aufgeben kann, ohne seine extrem überdehnte Dollarwährung und deren Weltherrschaft zu gefährden, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Die Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hotel, lassen Sie mich hier an der Stelle der Währung, der russischen Währung nachhaken und die Frage an Sie stellen, weil heute die internationalen Medien berichtet haben, dass Rubel wieder ihren Wert vor dem Krieg voll gewonnen hat. Was gibt es Gründe dafür? Okay, dass es so teilweise wieder gewonnen werden sollte, war klar, aber voll hat man damit nicht gerechnet.
Nein, wir wissen ja, volkswirtschaftlich gesprochen, ja, so wie ich an der Basler Uni Volkswirtschaft gelernt habe, sind ja Währungen nichts anderes als eine Übereinkunft. Der Nutzer nämlich, der eine Währung benutzt, sagt sich, aha, ich kann hier für so und so viel Brötchen kaufen. Das ist eine ganz banale Sache in einem jeden Staat. Wenn wir jetzt die Währungskurse ansehen gegeneinander, dann ist auch das ein Thema von Spekulation und Werteinschätzung durch potente Währungshändler und Käufer und Interessenten am Markt. Das ist ein Markt. Da bilden sich Marktpreise. Wir haben also offenbar die Einschätzung am Markt, dass der Dollar weniger stark sei als der Rubel. Und das ist die eine wichtige Sache, die wir uns immer merken müssen, wenn wir das Wort Russland in den Mund nehmen. Dann sprechen wir vom größten Flächenstaat der Welt. Und wir sprechen von einem der reichsten, vielleicht dem reichsten Land der Welt, wegen der ungeheuerlichen Bodenschätze, die Russland zu bieten hat. Größter Goldproduzent, größter Gasproduzent, einer der größten Ölproduzenten. Das ist eine solch ungeheuerliche Masse. Und das sind ja nur die so drei sehr populäre und bekannte Sachen. Da gibt es noch viele andere Dinge, die wir aufzählen könnten. Auch Afghanistan, nebenbei gesagt, ist wohlhabend in diesem Sinne. Und die Bevölkerung kriegt davon nichts mit, sozusagen. Das sind die wichtigen Dinge, die auch den Wert einer Währung ausmachen. Und wenn man merkt, dass eben die Gasverkaufspreise und die Ölpreise so wunderschön anziehen für Russland, dass die damit sich goldene Nasen verdienen können, dann ist es vollkommen angemessen, dass der Rubel steigt. Das ist eine naheliegende, wie soll man sagen, Kurzschlussreaktion, dafür muss man gar nicht studiert haben, um sich sowas ausrechnen zu können, dass wenn Russland dermaßen eine Gewinne von 300 Milliarden Dollar plötzlich bekommt durch die Energie-Rohstoff-Marktpreise, und das ist entsprechend ungefähr dem, was der Westen sozusagen illegalerweise und sehr problematischerweise an russischen Währungsreserven beschlagnahmt hat, dann merkt man, aha, dem russischen Adler sozusagen die Flügel nicht zu stutzen. Das ist schlecht. wenn man Washington heißt, und ist eine niedergehend super verschuldete Großmacht.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amin Tabari mit dem Titel Shamime Ramazan. Das heißt, der Duft des Ramadan. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Einmalige Gelegenheiten. Bleiben Sie dran!
Einmalige Gelegenheiten. Der Monat Ramadan ist wirklich ein endloser Segen. Wie können wir uns dafür dankbar zeigen? Natürlich sind alle Gaben Gottes groß und wir sind ihm für alle zu Dank verpflichtet. Der Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, sagt: Der Glaube besteht aus zwei Hälften. Die eine ist die Geduld und die andere die Dankbarkeit. Geduld beim Gottdienen und bei der Abkehr von der Sünde und Dankbarkeit für die Gaben Gottes. Wahre Dankbarkeit für eine Gabe besteht darin, diese Gabe richtig zu nutzen und sie nicht zu vergeuden. Gott hat uns die Zunge geschenkt, also sollten wir sie dafür nutzen, an Gott zu erinnern und zur Wahrheit einzuladen und mit den anderen milde und freundlich zu reden. Im Gegensatz dazu ist es eine Vergeudung der göttlichen Gaben, grob zu sprechen und Schimpfwörter zu benutzen. Ebenso vergeuden wir göttliche Gaben, wenn wir die Augen auf etwas richten, auf das wir sie nicht richten dürfen, oder die Hand nach dem ausstrecken, was anderen gehört, und das Herz mit Sünden verunreinigen. Wir sollten wissen und nicht vergessen, dass wir alles, was wir besitzen, Gott verdanken. Unser ganzes Sein ist ein Geschenk Gottes. Er hat es uns verliehen, ohne dass wir ihn darum hätten bitten oder eine Vorbedingung hätten erfüllen müssen. Also sind wir ihm auch ohne jede Vorbedingung zu Dank verpflichtet. Es steht Gott, dem Gabenspender, zu, dass wir nur ihm dienen und nichts und niemanden ihm als Teilhaber zur Seite stellen. Einige dienen Gott, um ins Paradies zu gelangen, und einige anderen dienen ihm, um vor der Höllenstrafe sicher zu sein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sieht in der ersten Gruppe Kaufleute und in der zweiten Gruppe Sklaven. Aber es gibt noch eine dritte Gruppe von Gläubigen, und diese dienen ausschließlich Gott aus Dankbarkeit für seine Gaben. Imam Ali sagt, dass diese Gruppe die innerlich Freien sind. Sie dienen Gott, wie es ihm gebührt. Sie vergessen niemals, das Alhamdulillah zu sprechen, Dank und Preis sei Gott, ob es ihnen gut geht und sie gesund sind, oder ob sie in Schwierigkeiten stecken oder erkrankt sind. Imam Musa Kasem, gegrüßt sei er, sagt, dass jemand, der aus Dank für eine Gabe, Dank und Preis sei Gott, spricht, Alhamdulillah, sich für diese Gabe dankbar erwiesen hat. Gott, der Großmütige, hat im Koran verheißen, dass er noch mehr Gaben schickt, wenn jemand sich dankbar zeigt. Die unfehlbaren Imame haben alle gesagt, dass Dankbarkeit die Gaben vermehrt und Armut fernhält, und sie haben auch gesagt, dass die Undankbarkeit für eine Gabe wie eine Sünde ist, die nicht vergeben wird. Imam Sadr, Friede sei ihm, sagt: Wer zu Beginn eines Tages viermal Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Dank und Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, sagt, der hat sich für diesen Tag dankbar erwiesen, und wenn er diese Worte bei Anbruch der Nacht gesprochen hat, dann hat er sich für diese Nacht bedankt. Bevor wir die Gaben Gottes verlieren, müssen wir für sie dankbar sein. Die weltlichen Gaben sind nicht beständig, aber sie alle werden am jüngsten Tag Zeugnis darüber ablegen, was wir mit ihnen angefangen haben. Jede Gabe, für die wir uns dankbar erwiesen haben, wird dafür zeugen, dass wir sie nicht vergeudet haben. Und dann wird Gott uns mit einer Gabe versehen, die nicht zu Ende geht. Der Monat Ramadan ist eingetroffen, damit die Erinnerung an den Herrn des Daseins und Schöpfer der Weltbewohner in den Herzen aufblüht und sie nur Gott dienen und nur ihn um Beistand bitten. Sie sollen sich aus der Faust des Satan und der unangemessenen Wünsche des Egos befreien. Gott, der Herr, hat den Monat Ramadan eingerichtet, damit die Herzen ihm noch mehr zugeneigt werden. Und so ist dies eine kostbare Zeit, die wir alle nutzen sollten. In diesem Monat strengt sich der Fastende an, keinerlei Sünde zu begehen, und so wächst in ihm die Hinwendung zu seinem Herrn. Genauso wie wir unser Haus beim Frühjahrshausputz vom Schmutz befreien, sollen wir im Monat Ramadan unser inneres Haus, das Herz, von allem Hässlichen und allen negativen Gefühlen sowie von weltlichen Enttäuschungen und Begehren befreien. Satan liegt immer auf der Lauer, um die Aufmerksamkeit des Menschen auf wertlose weltliche Dinge zu lenken. Er hält den Menschen von Gott ab und lockt ihn in das Tal des Irrtums. Der Monat Ramadan ist eine goldene Gelegenheit, damit der Mensch über die Dinge nachdenkt, die ihm wahres Glück und die Seligkeit bescheren, so dass er manchen sinnlosen Wunsch fortwirft und sich anstelle dessen wertvolle Ziele steckt, für ihre Erreichung plant und seinen Lebensweg entsprechend entwirft. Deshalb heißt es ja auch im Islam, eine Stunde Nachdenken ist besser als 70 Jahre lang Gott dienen. Der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit für uns alle, auf das Wichtigste unseres Seins zu achten und unser wahres Haus namens Herz zu kultivieren, uns zu läutern und Gott dankbar zu sein. Es ist eine Gelegenheit, damit die Menschen, deren Liebe zu weltlichen Dingen sie am Boden fesselt, sich aus dieser Abhängigkeit erheben und diese Fesseln zerreißen. Der wahre Status des Menschen sind nicht die weltlichen Positionen und seine materiellen Möglichkeiten, sondern sein wahrer Status in sein Herz. Daher heißt es auch, das Herz des Menschen ist sein Paradies oder seine Hölle. Wenn er ein edles und rechtschaffenes Leben führt, wird sein Herz zu einem Paradies und kommt Gott nah. Und wenn er sich feindlich verhält und nicht auf Gott hört, züngeln Flammen in seinem Herzen empor. Dann kann sein Herz ihm eine Hölle bereiten und ihn zu den Flammen herbeirufen. Der Monat Ramadan ist der Monat der Selbsterziehung und der gründlichen Reinigung des Herzens. Die beste Wandlung und Läuterung geschieht auf jene Weise, wie Gott sie im Koran anführt, nämlich durch Wiedergutmachung des Schlechten durch Gutes und durch die reuevolle Umkehr des Menschen und die Vergebung Gottes. Gott spricht in der Sura 25 Furqan im Vers 70: Außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen, und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Bei einem solchen inneren Wandel verzeiht Gott nicht nur die Sünden, sondern tauscht sie sogar gegen gute Taten ein. Die Verlesung des Heiligen Korans im Ramadan wird besonders empfohlen. Dieser Monat ist eine geeignete Gelegenheit, sich mit dem Buch Gottes anzufreunden, über seine Verse nachzudenken und so gut wie möglich das in ihm enthaltene Wissen zu erschließen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Du solltest den Koran jeden Tag und jede Nacht und ständig rezitieren, und du solltest nach ihm handeln und die religiösen Pflichten und Gebote in ihm einhalten. Denn der Koran ist das schriftliche Bündnis Gottes unter den Menschen und das Konzept für wahres Glück, und jeder Muslim muss das göttliche Konzept und Bündnis bei jeder Gelegenheit besonnen betrachten. Es gibt zahlreiche Überlieferungen von den Großen des Islams, in denen das Lesen im Koran ausdrücklich empfohlen wird und in dem die Sitten, die dabei beachtet werden sollen, angeführt werden. Auch im Koran treffen wir Verse an, in denen der Mensch angeregt wird, den Koran zu lesen und über ihn nachzudenken. Zum Beispiel heißt es in der Sura 38, Sad, Vers 29: Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Der Koran ist eine Anleitung zu einem optimalen Leben und Ramadan ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, uns mit seinen Lehren vertraut zu machen. Der Koran ist wie klares Wasser und wie Sonnenschein, die beide für das stoffliche Leben unentbehrlich sind, und der Mensch braucht den Koran, um sein spirituelles Leben fortzusetzen. Je mehr wir uns von dieser klaren Quelle Gottes entfernen, desto mehr haben wir uns in Wahrheit von dem Elixier für das spirituelle Leben entfernt, und je mehr sich der Mensch den Strahlen dieser Helligkeit spendenden Leuchte anvertraut, desto mehr wird es seinem Leben Reinheit, Frische sowie einen Sinn und eine Orientierung schenken. Jeder, den die Erziehung durch den Koran ziert, ist ein froher, weitsichtiger und zukunftsbewusster Mensch, der im Leben den hohen Geboten des Islams folgt. Mögen wir alle in diesem spirituellen Monat, in dem das Lesen im Koran hoch belohnt wird, aus diesem Himmelsbuch einen Proviant für das Diesseits und Jenseits schöpfen und auf seinem Weg vorwärts schreiten.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Qurbani mit dem Titel Tabi Karan, auf Deutsch Bis ins Unendliche.
خیشم گامی دیگر نمانده است آغوش مهر بکشا ای راز روزگارا ای راز روزگارا ای راز روزگارا خسته از شب رو به ما خسته از شب رو به ما ای ابر همراهی کن تا تر کند گلوی از جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را فردا دوباره آیم از راه نیزه وداع یارا ما را امان ندادن روز وداع یاران ما را امان ندادن دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران چون ابر در بهاران چون ابر در بهاران که با تو بودم با تو بودم در زیر چتر باران گفتی خوش است بودم گفتم کنار یاران کنار یاران
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Entwicklungen rund um die Achse des Widerstandes im Jahr 1400. Weiterhin guten Empfang. Die Achse des Widerstands in Westasien war im iranischen Sonnenjahr 1400 Zeuge des größten ausländischen Drucks. Dieser Druck hat die Widerstandsgruppen jedoch keineswegs gestoppt. Wir haben im 12-Tage-Krieg gegen den Gazastreifen sogar eine Zunahme der Abschreckungskraft dieser Gruppen gesehen. Das Jahr 1400 nach dem iranischen Sonnenkalender, das heißt ab 21. März 2021 bis 20. März 2022 nach Christus, begann für die Achse des Widerstands mit zwei Veränderungen auf globaler und regionaler Ebene. Auf globaler Ebene verlor Donald Trump von den Republikanern die US-Präsidentschaftswahl und wurde durch Joe Biden von den Demokraten ersetzt. Diese Änderung markierte die Beseitigung einer Seite des Dreiecks: Trump, Netanyahu, Bin Salman, gegen die Widerstandsachse in Westasien. Auf regionaler Ebene wurde die Position von Mohammed bin Salman ernsthaft geschwächt, da der neue US-Präsident einer der Hauptkritiker des saudischen Kronprinzen ist. Obwohl sich diese Kritik angeblich auf Menschenrechtsverletzungen wie die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi und Mohammed bin Salmans gewalttätige Konfrontation mit seinen Rivalen in der saudischen Machtstruktur beziehen soll, scheint es, dass der wahre Grund für das Verhalten des US-Präsidenten gegenüber dem saudischen Kronprinzen Bin Salmans offene Unterstützung für Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen und die Art seiner Beziehung zur Trump-Familie ist. Die dritte Seite des Dreiecks, Benjamin Netanyahu, gewann zwar die israelischen Parlamentswahlen im März 2021, aber das Wahlergebnis fiel derart aus, dass er es letztendlich nicht schaffe, ein neues Kabinett zu bilden und schließlich nach 12 Jahren im Amt als Premierminister zurücktreten musste. Damit vervollständigte sich eine bedeutende Veränderung für die Achse des Widerstands und das Dreieck aus Trump, Bin Salman und Netanyahu, den drei größten Feinden des Widerstands in den letzten Jahren, verschwand. Obwohl dieses Dreieck nicht mehr vorhanden war, bedeutete dies nicht, dass die neuen Amtsträger dem Widerstand nicht feindlich gesinnt wären, sondern dass die Achse des Widerstands nun in der Lage ist, organisierte und umfassende Feindseligkeiten zu überwinden. Dies war also eine wichtige politische Errungenschaft für die Widerstandsgruppen im letzten iranischen Sonnenjahr. Benjamin Netanyahu, der die Gefahr, sein Amt als israelischer Ministerpräsident zu verlieren, mehr denn je verspürte, begann im Mai 2021 einen 12-tägigen Krieg gegen den palästinensischen Widerstand, damit er seine Position im israelischen Machtgefüge mit Hilfe des Krieges wiederherstellen und an der Macht bleiben könne. Aber der Krieg verlief gegen Netanyahus Erwartungen. Das Jahr 2021 kann als das Jahr der Operation Al-Quds-Schwert bezeichnet werden. In diesem Jahr bewies der palästinensische Widerstand im 12-Tage-Krieg seine Stärke angesichts der israelischen Aggressionen und sogar die Fähigkeit, eine Offensive gegen die Besatzer zu beginnen. Das zionistische Regime, das die Gewalt gegen die in Al-Quds Jerusalem lebenden Palästinenser in die Höhe getrieben hatte und weiterhin ihr Land und ihre Häuser beschlagnahmte, ignorierte die Warnungen der Widerstandsgruppen, die schließlich zum ersten Mal einen Angriff auf das Besatzerregime starteten, um ihre Landsleute zu verteidigen. Obwohl dieser Krieg dem palästinensischen Widerstand menschliche und wirtschaftliche Verluste zufügte, zeigte er auch die Einheit der palästinensischen Gruppen, um den Verbrechen des zionistischen Regimes im Westjordanland, in Al-Quds, Jerusalem und dem Gazastreifen entgegenzutreten und versetzte dem israelischen Regime einen schweren Schlag. Tatsächlich hat der palästinensische Widerstand gezeigt, dass er zu einem mächtigen Schutzschild für die gesamte palästinensische Nation in Al-Quds, Jerusalem, im Westjordanland, in den 1948 besetzten Gebieten und dem Gazastreifen geworden ist. Darüber hinaus hat der palästinensische Widerstand bezüglich der militärischen Fähigkeiten und Unterstützung durch die Bevölkerung einen Aufwärtstrend gezeigt. In diesem Krieg wurde deutlich, dass die militärischen Fähigkeiten und die Abschreckungskraft des palästinensischen Widerstands in einem solchen Ausmaß gewachsen sind, dass seine Raketen und Drohnen in der Lage waren, teure israelische Systeme, darunter die Eiserne Kuppel, zu durchdringen und wichtige israelische Einrichtungen zu treffen, unter anderem Flughäfen. Dementsprechend war der 12-Tage-Krieg ein wichtiger militärischer Sieg für den palästinensischen Widerstand gegen das israelische Regime. Weitere wichtige Ereignisse für den palästinensischen Widerstand im vergangenen Jahr waren die Zunahme der Märtyrer und Konfrontationsoperationen gegen das israelische Regime. Laut einer von der palästinensischen Nachrichtenagentur Al-Yom veröffentlichten Statistik ist die Zahl der Märtyreroperationen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese Operationen wurden auf verschiedene Weise durchgeführt, darunter Schießereien, Messerangriffe und Verletzungen zionistischer Soldaten an Kontrollpunkten durch Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr gab es zudem 109 Brände in Militäranlagen, gepanzerten Fahrzeugen und Kontrollpunkten der israelischen Militärs. Bei 17 Steinwurfoperationen wurden viele ihrer Patrouillenfahrzeuge schwer beschädigt und bei 3 Operationen wurden israelische Drohnen abgeschossen. Im vergangenen Jahr gab es zudem 1109 Proteste gegen die Aggressionen der israelischen Siedler und 1299 Demonstrationen gegen die Besatzer. Im vergangenen iranischen Sonnenjahr hat der libanesische Widerstand den größten Druck aus dem Ausland erfahren. In der ersten Hälfte des Sonnenjahres 1400 gab es im Libanon die Fortsetzung des politischen Stillstands, der durch die Bildung eines Kabinetts durch Saad Hariri verursacht wurde. Hariri trat schließlich zurück und es gelang Najib Mikati, ein neues Kabinett unter Beteiligung der Hisbollah zu bilden. Trotz der Kabinettsbildung blieb die Hisbollah im Libanon von außen unter Druck. Die arabischen Staaten, angeführt von Saudi-Arabien, versuchten unter verschiedenen Vorwänden, unter anderem im Fall des Informationsministers George Kordahi, Druck auf den Libanon auszuüben. In einem Interview vor seinem Amtsantritt als Informationsminister sagte Kordahi, der Krieg gegen den Jemen sei ein vergeblicher Krieg und die Ansarullah habe das Recht, sich zu verteidigen. Die Äußerungen verärgerten Saudi-Arabien und Riad rief seinen Botschafter aus Beirut zurück und übte starken Druck auf den Libanon aus. Andere arabische Länder, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, unterstützten ebenfalls die Saudis und Kordahi trat schließlich zurück. Obwohl Kordahis Äußerungen der Vorwand für diesen starken Druck auf den Libanon waren, war das eigentliche Ziel, die libanesische Hisbollah zu schwächen, was auch in den Erklärungen der saudischen Amtsträger zu erkennen war. Die saudische Zeitung Al-Riyad berichtete, dass die politische Szene des Libanon derzeit antisaudisch eingestellt sei, was Saudi-Arabien zwinge, gegen den Libanon vorzugehen und nicht mehr in dieses Land zu investieren. Unsere Feindseligkeit gegenüber dem Libanon endet nicht mit einem Minister. Was George Kordahi gesagt hat und was Außenminister Abdullah Bouhabib und andere libanesische Politiker wiederholt haben, spiegelt die libanesische Medien- und Parteipolitik wider, fügte die saudische Zeitung hinzu. Dies zeigt, dass die politische Szene des Libanon vollständig antisaudisch eingestellt ist und sich in Richtung der Hisbollah-Politik bewegt. Das hat uns veranlasst, nicht mehr im Libanon zu investieren. Zusätzlich zum Vorgehen der arabischen Länder setzten die USA ihre feindselige Politik gegenüber der Hisbollah in Form von Sanktionen fort. Diese Ansätze zeigen, dass einerseits die Hisbollah eine feste Position in der libanesischen Machtstruktur hat und andererseits die Gegner dieser Widerstandsbewegung versuchen, durch die Fortsetzung umfassender Druckausübungen den Weg für eine Niederlage der Hisbollah bei den Wahlen 2022, die im Mai im Libanon stattfinden werden, zu ebnen. Die libanesische Journalistin und Analytikerin Dr. Sondos al-Assad sagte, Washington will nicht, dass eine starke, unabhängige Regierung im Libanon geschaffen wird. Aus diesem Grund stört es durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Landes den Prozess der Kabinettsbildung. Aus ihrer Sicht versuchen die USA, obwohl die US-Verantwortlichen behaupten, die Demokratie zu fördern, in der Praxis Marionettenregierungen in Ländern wie dem Libanon zu bilden. Dieses Ziel und diese Politik sind jedoch aufgrund der Präsenz der Hisbollah im Libanon praktisch unerreichbar geworden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.